Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
Hallo zusammen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 11. April, zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Politikerin macht Urlaub, während Tausende um ihre Existenz kämpfen. Allein mit dieser Schlagzeile wäre es für die Betreffende schwer, ihren Job zu behalten. Anne Spiegel von den Grünen hat es versucht, hat sich für ihren Urlaub als rheinland-pfälzische Umweltministerin kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal entschuldigt, hat die Gründe dafür genannt, geholfen hat es nichts. Seit heute Nachmittag ist sie Ex-Bundesfamilienministerin. Die Grünen finden es schade, die politischen Gegner sagen, es war überfällig. Olaf Holzbach aus unserer Nachrichtenredaktion, was sagen die Bürgerinnen und Bürger? Darf eine Ministerin Privates über ihr Amt stellen?
Nein, darf sie nicht. Der Befund unserer Umfrage heute. Stimmen aus Mainz, zufällig natürlich, aber doch eindeutig.
Wenn man so ein Amt bekleidet, dann muss man sich auch im Klaren darüber sein, wenn so Notfälle eintreten, dass familiäre Angelegenheiten dann eben an zweiter Stelle stehen.
Sie hätte in dem Fall auch einfach ihre Aufgabe vor die Familie stellen sollen. Das ist ganz klar meine Meinung.
Dann muss man vielleicht sagen, wann trete ich bis auf Weiteres von meinem Amt zurück und überlasse es jemand anderem.
Gerade die Opfer, die das jetzt hören, dem bringt das jetzt herzlich wenig.
Die Opfer der Flut, meint sie, und die Entschuldigung der Ministerin. Ein Ehemann, der an den Folgen eines Schlaganfalls leidet, dazu 4 kleine Kinder, denen die Pandemie zusetzte. Kein Grund für eine Auszeit?
Prinzipiell finde ich es beeindruckend, dass sie sich so persönlich geäußert hat. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass sie in dem Moment den Urlaub vielleicht hätte verschieben sollen.
Sagt eine Wählerin. Wohlgemerkt, dass der politische Gegner kein Pardon gibt, das war klar.
Man kann natürlich in Urlaub fahren, man kann natürlich auch privat unterwegs sein. Auch Politiker sind Menschen. Man muss den Job, den man macht, dann aber auch richtig machen. Wenn man das aber nicht leisten kann, und so war es bei Frau Spiegel, dann muss man die Konsequenz ziehen.
Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf. Die Konsequenz war überfällig, sagt er, sagen andere Oppositionsvertreter, weil Frau Spiegel auch vor ihrem Urlaub schon eine schlechte Krisenmanagerin war. Also tschüss, so ist das Geschäft. Bei 200.000 Euro Jahresgehalt brauchen wir keine Zweifel an den Maßstäben, oder?
Wenn ich mich frage, was ich persönlich in der Situation getan hätte, und zwar also mit samt der familiären Situation, dann könnte ich wirklich nicht sagen, was ich getan hätte.
Tja, Anne Spiegel hat sich für die Familie entschieden und deshalb ist sie ihren Job als Bundesfamilienministerin los. Reaktionen auf ihren Rücktritt aus Rheinland-Pfalz, zusammengefasst von Olaf Holzbach. Dank dir. Der Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist natürlich unser Top-Thema heute. Ihr ausgedehnter Urlaub kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat sie letztlich den Posten gekostet. Es war einfach nicht zu vermitteln. Sie als verantwortliche Umweltministerin in Rheinland-Pfalz gönnte sich eine Auszeit mit der Familie, während tausende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ihre gesamte Freizeit geopfert haben, um in der größten Not mit anzupacken. Maike Korn aus unserer Nachrichtenredaktion. Das hat die Helfer richtig sauer gemacht.
Was soll man denn da denken, ganz ehrlich? Also es kann doch nicht sein, dass ein Land regiert wird von Menschen, die bewusst lügen. Da hört der Spaß echt auf.
Dirk Würz vom Weingut St. Antoni in Nierstein, völlig außer sich. Wochenlang hatte er seinen Betrieb fast lahmgelegt, um Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe zu sammeln. Hat mit vielen Freiwilligen tausende Weinpakete aus aller Welt gepackt und verschickt. Sie alle fühlen sich vor den Kopf gestoßen.
Wenn es einen Katastrophenfall gibt und man ist verantwortlich in diesem Katastrophenfall und es sind 150 Leute tot und ein paar hundert vermisst und es steht nichts mehr, dann fährt man in den Urlaub. Und dann schickt man die Familie vor und sagt, Schatzi, ich komme nach, ja, aber ich räume hier erstmal den Dreck weg. Also wie geht denn sowas? Also in meiner Welt ist sowas nicht zu verstehen.
Der Rücktritt heute für Würz alternativlos, wie er sagt.
Ja, das war überfällig, aber da gibt's noch ein paar mehr. Also auf einmal weiß ein Innenminister nicht mehr, um was es geht. Eine Ministerpräsidentin kriegt nichts mit. Also keiner will heutzutage Verantwortung übernehmen. Das ist so ein echter Klassiker, ja, im Jahr 2022.
Tatsächlich gibt es im Katastrophengebiet noch immer Menschen, die bis heute keinen Cent gesehen haben. Ein Unding, findet Würz. Er hat mit seiner Solidaritätsaktion rund 3,5 Millionen Euro gesammelt.
Uns geht ja immer weiter. Also wir haben das Wein versteigert und für 30.000 und da geht auch wieder was dahin und. Also es geht ja immer weiter. Man muss den Leuten an der A ja weiterhelfen. Es ist ja noch lange nicht vorbei.
Eine Ministerin im Urlaub, während tausende Freiwillige ihre komplette Freizeit opfern, um zu helfen. Viele Ehrenamtliche fühlen sich von Anne Spiegel veräppelt. Danke für die Infos, Maike Korn. Es ist ein Besuch, der mit viel Spannung erwartet worden war. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer ist heute nach Moskau gereist, um Wladimir Putin zu treffen. Er ist damit der erste westliche Regierungschef, der den russischen Präsidenten seit Beginn des Ukraine-Kriegs besucht. Ulf Mauder für uns in Moskau. Bislang waren die meisten Regierungschefs ja in Kiew bei Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Was ist das Ziel Nehammers heute in Moskau?
Österreich genießt hier in Russland einen guten Ruf als neutrales Land innerhalb der EU. Mit Bundeskanzler Scholz etwa hat Putin seit Kriegsbeginn lediglich telefoniert. Der Österreicher Nehammer will nun als Brückenbauer zwischen Kiew und Moskau vermitteln. Bei den Gesprächen im Kreml wird es sicherlich auch um die Eindrücke gehen, die Nehammer von seinem Besuch in Kiew mitbringt. Sein Ziel ist es, die Verhandlungen für ein Ende des Krieges wieder in Gang zu bringen.
Danke für den Moment nach Moskau und damit weiter zu Andreas Stein für uns in der Ukraine. Andreas, wir haben eben schon von dieser geplanten russischen Offensive im Osten der Ukraine gehört. Wie groß ist die Angst der Menschen dort vor diesen möglichen neuen Angriffen?
Alles erwartet jetzt wirklich halt das Schlimmste für den Osten, also für die Donbass-Region. Das heißt, die Menschen, die noch da geblieben sind und die Möglichkeit haben zur Flucht, die versuchen so schnell wie möglich in sichere Gegenden zu bekommen.
Die Regierung in Kiew hat die Zivilbevölkerung im Donbass aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Wie gut funktioniert das?
Aktuell ist es halt so, dass aufgrund der russischen Strategie jetzt die Eisenbahnverbindung auch konkret anzugreifen, dass es immer schwieriger wird, mit dem Zug die Region zu verlassen. Der Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk war ja somit eigentlich nicht zufällig, sondern auch Teil einer Strategie. Es gibt dennoch weiterhin Evakuierungszüge. Dazu werden von den Behörden täglich Busse bereitgestellt.
Jetzt fliehen ja nicht nur Menschen aus dem Land, es kommen auch mitten im Krieg immer wieder Ukrainer zurück. Warum? Was sind die Beweggründe?
Es ist unterschiedlich. Während des ganzen Krieges gab es Menschen, die hin und her gefahren sind. Das heißt, die Dinge besorgt haben im Ausland und diese dann in die Ukraine geschafft haben, also Hilfstransporte beispielsweise. Von einer generellen Rückkehrwelle kann man eigentlich noch nicht sprechen, aber es gibt natürlich nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Nordukraine und aus dem Teil Nordostukraine natürlich für viele Menschen die Hoffnung, dass sie jetzt in ihr altes Leben zurückkommen können.
Dankeschön, Andreas Stein, für die Infos. Komiker Mario Barth hat am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt. Er ist von der Polizei aus einem ICE rausgeschmissen worden, weil er offenbar kurz keine Maske getragen hat, als er ein Video gedreht hat. Bisschen übertrieben von der Bahn oder richtig so? Bahnsprecher Achim Staus, nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Wie sind die Maskenregeln bei der Bahn?
In den Zügen der Deutschen Bahn gilt weiter die einheitliche Regelung, es muss also eine medizinische oder eine FFP2-Maske getragen werden. In den Fernverkehrszügen, also Intercity und ICE, ist das eine Regelung, die die Deutsche Bahn getroffen hat. Im Regionalverkehr sind ja die Bundesländer zuständig, hier gelten Länderverordnungen, aber auch die führen dazu, dass bundesweit einheitlich in allen Regionalzügen Maskenpflicht besteht.
Jetzt gibt es natürlich eine Ausnahme, wenn man was isst und was trinkt.
In den Zügen der Deutschen Bahn kann man die Maske natürlich kurz abnehmen, wenn man etwas trinkt oder isst, muss sie dann aber wieder aufsetzen. Im Restaurantwagen ist es ein Unterschied. Im Bordbistro oder im Bordrestaurant, da kann man natürlich die Maske für eine längere Zeit absetzen, denn da möchte man ja auch in Ruhe essen und trinken.
Okay, Mario Barth hat nichts gegessen, nichts getrunken, aber mussten Sie da so hart durchgreifen?
Ja, wir machen bei der Bahn natürlich keinen Unterschied zwischen prominenten Fahrgästen und weniger prominenten. Die Regeln gelten für alle gleich. Und ich kann da unseren Zugbegleiter, der das geregelt hat, nur den Rücken stärken. Er hat alles richtig gemacht. Er hat am Ende die Bundespolizei auch zur Hilfe gerufen, sodass der Fall dann auch im Sinne aller anderen Fahrgäste geklärt wurde.
Jetzt hat Mario Barth schon mit seinem Anwalt gedroht. Glauben Sie, dass es da tatsächlich ein juristisches Nachspiel geben könnte?
Unser Zugbegleiter hat alles richtig gemacht. Er hat am Ende, weil der Fahrgast eben nicht einsichtig war, auch die Bundespolizei zur Hilfe gerufen. Ob sich daraus noch juristische Dinge ableiten, wissen wir im Moment nicht. Wir sehen dem aber gelassen entgegen. denn die Regeln sind klar kommuniziert und der Zugbegleiter muss es dann auch durchsetzen, hat das auch in angemessener Weise getan.
Kein netter Zug, sagt Mario Barth. Gleiches Recht für alle, sagt die Bahn. Danke an den Sprecher Achim Staus. Wir kommen nochmal zurück zur Flutkatastrophe und ihren Folgen. Wie geht es dir? Steht in großen Buchstaben an einem Container in Ahrbrück im Ahrtal. Der Container steht auf einem großen Parkplatz vor Supermärkten. Wie alle Orte im Ahrtal wurde Ahrbrück im vergangenen Sommer schwer getroffen von der Flutkatastrophe. Auch die große katholische Kirche kann nicht benutzt werden. Den Seelsorgecontainer in Ahrbrück haben Seelsorger der katholischen Pfarreiengemeinschaft Altena aufgestellt. Unterstützt werden sie von Kollegen aus der Umgebung. Die Kosten zahlt das Bistum Trier. Gemeindereferentin Manuela Krämer-Breuer koordiniert das Projekt. Frau Krämer-Breuer, was finden Besucher im Seelsorgecontainer?
Man findet uns als Seelsorger dort vor Ort und wir sind da, um einfach mitten im Leben der Menschen zu sein, wo viele Menschen zusammenkommen. Wir bieten Gespräche an, wir bieten aber auch einfach eine Tasse Kaffee an. Also wichtig ist, da zu sein mit den Menschen vor Ort.
Wenn es über die Tasse Kaffee hinausgeht, über was wollen die Menschen sprechen?
Man redet über das, was das Herz erfüllt. Es kann einfach nur übers Wetter sein oder schön, dass ihr da seid. Das hören wir ganz oft auch. Es kann sich aber daraus natürlich auch viel mehr ergeben. Also wir finden es wichtig, zweckungebunden da zu sein. Die Leute kommen mit dem, was ihr Herz erfüllt. Und daraus ergibt sich das, was für jeden halt wichtig und notwendig ist.
In Ahrbrück wie im ganzen Ahrtal spielt natürlich immer noch die Flut eine zentrale Rolle. Da können Sie als Seelsorgerin nicht auf alle Fragen gleich eine Antwort parat haben. Aber wie helfen Sie dann weiter?
Ganz wichtig finde ich einfach diese Vernetzung, wenn Menschen mit verschiedenen Anliegen kommen, dass wir dort auch einfach Ideen sagen können. Ihr könnt euch mal dahin wenden oder an die Stelle, zum Beispiel mit der Caritas oder auch dort, wo Anträge ausgefüllt werden, wo einfach Menschen da sind, die einen unterstützen können und weiterhelfen.
Gemeindereferentin Manuela Krämer-Breuer. Sie koordiniert das Projekt Seelsorgecontainer der katholischen Pfarreiengemeinschaft Altena. Mehr Infos dazu, zu diesem Seelsorgecontainer in Ahrbrück, findet ihr auf rpa1.de/himmlisch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es toll, wenn ihr uns eure Stimme für den Deutschen Podcastpreis geben würdet. Da sind wir nämlich für den Publikumspreis nominiert und ihr könnt für uns voten. Den Link dafür findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das wäre ganz toll, wenn ihr euch da kurz reinklicken könntet. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.